Tag zusammen. Hiermit eröffne ich unsere gemeinsame Sitzung.
Hallo und herzlich willkommen zur Parlamentsrevue. Ich bin Sabrina und ich spreche heute mit euch über die 42. bis 48. Sitzung des Bundestags vom 25. November bis 5. Dezember 2025. Ich bin keine Journalistin, keine Expertin, ich bin politisch interessierter Mensch. Ich verfolge seit vielen Jahren die Arbeit des Bundestags, verstehe trotzdem ganz oft nicht, was da passiert. Aber das, was ich so herausfinde, das erzähle ich euch dann. Dies ist Folge 59 und wir ignorieren jetzt mal, dass ich letztes Mal wieder vergessen habe, die Folgennummer dazu zu sagen. Ich gewöhne mich irgendwann dran. Keine Sorge. Es war wieder eine sehr spannende Woche im Bundestag. Obwohl, nee, eigentlich war nur der Freitag spannend. Die anderen Tage waren ein bisschen mau. Ich habe auch fast nur Themen von Freitag dabei heute. Bevor wir damit aber einsteigen, habe ich noch eine Nachreichung mitgebracht. Es geht um das Pflegekompetenzgesetz. Das ist Anfang November im Bundestag verabschiedet worden, dann allerdings 2 Wochen später im Bundesrat hängen geblieben und ist jetzt ein Fall für den Vermittlungsausschuss. Was ich hier ganz interessant fand, ist, dass gar nicht das eigentliche Gesetz Grund der Ablehnung im Bundesrat war, sondern ein Trojaner, den ich leider auch gar nicht als solches erkannt habe. Der ist in den restlichen Änderungen einfach untergegangen. Das Gesundheitsministerium hatte hier aber noch ein sogenanntes Sparpaket für die gesetzlichen Krankenkassen untergebracht. Das ist ja auch etwas, was in den letzten Wochen immer wieder so aufgeploppt ist, dass die Gefahr besteht, dass die Zusatzbeiträge zur Krankenversicherung im nächsten Jahr deutlich ansteigen könnten. Das wollte das Gesundheitsministerium jetzt noch schnell verhindern, indem an bestimmten Stellen Einsparungen in Höhe von 2 Milliarden Euro verordnet wurden. Diese 2 Milliarden Euro sollten zum größten Teil von den Krankenhäusern eingespart werden. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dieselben Krankenhäuser, die jetzt im Zuge der Anpassung der Krankenhausreform nochmal großzügige 4 Milliarden extra für die Transformation bekommen sollten, sind dann unterm Strich doch nur so 2 Milliarden geworden, denn 1,8 Milliarden sollen sie jetzt einsparen, um die Krankenkassen zu entlasten. Da haben die Länder im Bundesrat aber nicht mitgemacht und haben das ganze Pflegekompetenzgesetz inklusive Trojaner in den Vermittlungsausschuss geschickt. Vermittlungsausschuss nur ganz kurz, weil es hier so lange kein Thema mehr war. Der Vermittlungsausschuss besteht zur Hälfte aus Mitgliedern des Bundesrats und zur anderen aus Mitgliedern des Bundestags und ist ausschließlich dafür da, strittige Gesetze, die vom Bundestag beschlossen wurden, vom Bundesrat aber abgelehnt werden, nachzuverhandeln. Der tritt also auch immer nur dann zusammen, wenn er entweder vom Bundesrat, von der Bundesregierung oder vom Bundestag angerufen, also beauftragt wird. Das ist jetzt genau hier der Fall. Da das aber das erste Gesetz in dieser Legislaturperiode ist, bei dem dieser Ausschuss tätig werden muss, muss der sich erstmal neu konstituieren. Also da müssten erstmal neue Leute reingewählt werden, es muss ein Vorsitz gewählt werden, was man halt so machen muss, wenn man sich konstituiert. Wann das passieren wird und wann dann auch über das Gesetz verhandelt wird, das steht noch nicht fest. Ein Termin ist noch nicht angekündigt. Das Pflegekompetenzgesetz kann also erstmal noch nicht in Kraft treten. Und wir gucken mal, ob dieser Trojaner dann einfach wieder rausoperiert wird und woanders hinkommt. Denn mit dem eigentlichen Gesetz hatten die Länder ja gar kein Problem. Ohne Trojaner wäre das einfach durchgegangen. Vielleicht auch ein Grund, das einfach mal zu lassen mit diesen Trojanern. Aber ich kann schon so viel verraten, zumindest in dieser Woche ist diese Einsicht noch nicht durchgesickert. Wir steigen mal ein.
Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt Römisch 2, dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2026.
Wir schauen nochmal zurück in die letzte Novemberwoche, in der wurde nämlich der Haushalt für das kommende Jahr debattiert und auch erfolgreich verabschiedet. Das sei schon mal vorausgeschickt. Über ein paar Eckdaten haben wir hier im September in der Folge 54 schon gesprochen, aber da gab es noch diverse Änderungen, wie es sich für einen Bundeshaushalt gehört. Die berüchtigte Bereinigungssitzung im Haushaltsausschuss dauerte bis in die frühen Morgenstunden und das wurde in der Debatte auch mehrfach thematisiert.
Und natürlich bedanke ich mich bei allen Abgeordneten, denn es war in der Tat eine Nachtsitzung und der Arbeitsschutz, wenn man den streng genommen hätte, wäre möglicherweise an dem Abend außer Kraft gesetzt worden. Wir sollten in Zukunft darauf achten.
Um 2 Uhr nachts haben wir diesen Haushalt verhandelt und ich sage, diese späte Beratungszeit wird der Sache doch nicht ganz gerecht. Lassen Sie uns doch eine Möglichkeit finden, frisch und ausgeruht über die Dinge zu besprechen. Das sind wir den Bürgerinnen und Bürgern schuldig. Das war da nicht immer gegeben.
Sie drücken knapp 525 Milliarden Euro in einer Nacht durch und tun so, als wäre das normal. Nachts um 4, wenn niemand mehr richtig versteht, worüber wir überhaupt entscheiden. Alle müde. Aber genau das ist der Punkt. Es ist eine Machtdemonstration. Sie zeigen, dass Sie es können und dass die Öffentlichkeit draußen bleiben soll.
Ines Schwertner hat hier auch schon eine wichtige Zahl fallen lassen. Gut 524 Milliarden, das ist jetzt die endgültige Zahl. Das ist der gesamte Kernhaushalt für 2026. Er ist also im Vergleich zum ersten Entwurf nochmal um gut 4 Milliarden angewachsen. Gleichzeitig rechnet das Finanzministerium aber auch mit knapp 4 Milliarden weniger Einnahmen. Warum, wieso, weshalb, erkläre ich gleich. Aber 4 Milliarden mehr Ausgaben plus 4 Milliarden weniger Einnahmen macht nochmal 8 Milliarden Euro mehr an Neuverschuldung. Damit landen wir jetzt also bei knapp 100 Milliarden Neuverschuldung im Kernhaushalt. Sondervermögen nicht mitgerechnet. Erinnert ihr euch noch an diese Diskussion um das 100 Milliarden Bundeswehr Sondervermögen damals, vor 3,5 Jahren? Für diese Summe brauchen wir jetzt kein Sondervermögen mehr, das steht jetzt einfach im ganz normalen Kernhaushalt. Ich will das an dieser Stelle auch gar nicht bewerten, ich finde einfach nur die Geschwindigkeit, in der unsere Standards für normal neu definiert werden, ist wirklich erstaunlich. Und hat auch gerade in den letzten 1,5 Jahren wirklich an Fahrt aufgenommen. Die 4 Milliarden weniger Einnahmen setzen sich im Wesentlichen aus drei großen Posten zusammen. Das sind einmal die 1,5 Milliarden für das Deutschlandticket. Das ist buchhalterisch halt eine Mindereinnahme. Das funktioniert technisch dann meistens so, dass die Aufteilung der Umsatzsteuer zwischen Bund und Ländern verändert wird. Der Bund bekommt dann etwas weniger von der Umsatzsteuer ab, die Länder entsprechend mehr. Das ist keine nerdige Randinformation, die brauchen wir gleich nochmal. Also 1,5 Milliarden Deutschland-Ticket, dann 1,2 Milliarden für die sogenannte Senkung der Stromsteuer für das produzierende Gewerbe und 1,6 Milliarden für das Steueränderungsgesetz. Das wurde in dieser Woche verabschiedet, wird in Fachkreisen auch Jahressteuergesetz genannt und ist das jährliche Gesetz mit allen Änderungen im Steuerrecht. Welche das in diesem Jahr sind, fasst uns Jens Behrens von der SPD zusammen.
Mit dem vorliegenden Steuer- und Änderungsgesetz setzen wir genau hier an. Wir entlasten die Gastronomie, stärken Pendlerinnen und Pendler, fördern den Sport, das Ehrenamt und unsere Gewerkschaften. Zukünftig profitieren von der Senkung der Gastromehrwertsteuer neben Restaurants und Bäckereien auch Caterer, die Kitas, Schulen und Krankenhäuser versorgen. Die Preissenkungen können dort direkt an die Bürgerinnen und Bürger weitergegeben werden oder zur Vermeidung von zukünftigen Preissteigerungen genutzt werden. Unser Land lebt von den vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die täglich engagiert ihren Beitrag leisten und oft lange Wege zur Arbeit in Kauf nehmen. Dieses Engagement erkennen wir an und wollen wir belohnen. Deshalb erhöhen wir die Pendlerpauschale auf 38 Cent. Lassen Sie mich gerne an dieser Stelle über unsere Gewerkschaften reden. Denn Gewerkschaften sind es, die täglich für bessere Arbeitnehmerrechte kämpfen. Deshalb freut es mich besonders, dass es uns im parlamentarischen Verfahren gelungen ist, die Gewerkschaftsbeiträge ab 2026 steuerlich besser zu stellen. Neben den Gewerkschaften ist es vor allem das Ehrenamt, das unser gesellschaftliches Zusammenhalt trägt und stärkt. Deshalb begrüßen wir ausdrücklich die Stärkung der Gemeinnützigkeit, die wir mit dem Steueränderungsgesetz maßgeblich voranbringen. Dazu gehören die Erhöhung der Übungsleiter- und Ehrenamtspauschalen sowie die Aufnahme von E-Sports in den Katalog der gemeinnützigen Zwecke.
Er hat es freundlicherweise auch gleich nach Größe sortiert. Vielen Dank dafür. Der größte Brocken in diesem Gesetz ist tatsächlich die Senkung der Umsatzsteuer für die Gastronomie. Ab dem 1. Januar sollen Speisen in der Gastro grundsätzlich nur noch mit 7% besteuert werden, ohne Unterscheidung, ob zum Mitnehmen, zum Hieressen, ist das eine Dienstleistung, ist das ein Verkauf von Lebensmitteln. Das fällt alles weg bei Speisen. Die Abgabe von Getränken bleibt davon ausgenommen. War wohl auch so schon teuer genug. Im nächsten Jahr erzeugt das nämlich schon eine Mindereinnahme von insgesamt 3 Milliarden Euro. 1,6 davon entfallen, wie gesagt, auf den Bund und 1,4 entfallen auf die Länder. Das heißt, die 1,5 Milliarden Euro, die sie für das Deutschlandticket mehr von der Umsatzsteuer abbekommen, sind durch diese Steuersenkung direkt wieder weg. Die Erhöhung der Pendlerpauschale macht in diesem Haushalt jetzt noch keinen großen Unterschied. Das kommt ja erst mit der nächsten Steuererklärung zur Geltung, greift also erst in 2027, schlägt sich dann aber auch gleich mit 1,8, 1,9 Milliarden Euro jährlich zu Buche. Auch das verteilt sich so Hälfte, Hälfte auf Bund und Ländern. Also auch dadurch kommen auf die Länder nochmal größere Mindereinnahmen zu. Deshalb bleibt auch noch abzuwarten, ob der Bundesrat am 19. Dezember diesem Steueränderungsgesetz zustimmen wird. Das ist im Moment noch nicht sicher. Auch auf der letzten Ministerpräsidentenkonferenz in dieser Woche gab es keine Einigung zu dem Thema. Also das könnte noch spannend werden. Es stehen aber auch ein paar ganz nette Änderungen in diesem Steueränderungsgesetz. Wir haben es gehört, E-Sports werden jetzt auch als gemeinnützig gewertet. So kann also ein E-Sport-Verein jetzt genauso wie ein Fußballverein, ein Tischtennisverein als gemeinnützig eingetragen werden. Außerdem werden auch Photovoltaikanlagen für gemeinnützige Vereine als steuerlich unschädliche Betätigung behandelt. Das heißt, der besagte E-Sport-Verein kann sich dann auch gleich auf das Vereinsheim eine Photovoltaikanlage bauen, ohne dass das für sie steuerlich zu Nachteilen führt. Und dann wurden im Bereich der Gemeinnützigkeit auch noch verschiedene Freigrenzen angehoben. Haftungsregelung vereinfacht, das führt jetzt zu weit, das zu erklären. Hat auch, was die Steuereinnahmen im Haushalt angeht, keine allzu großen Auswirkungen. Kommen wir deshalb zurück zum Haushalt. Denn jetzt wissen wir zwar grob, wo die zusätzliche Neuverschuldung herkommt, aber jetzt denkt ihr euch, Moment, für Steuersenkung darf man ja keine Schulden aufnehmen. Gilt ja immer noch die Schuldenbremse. Wie kann das denn funktionieren? Andreas Audretsch und Katrin Uhlig von den Grünen haben da eine Theorie.
Das Institut der deutschen Wirtschaft sagt, von den neuen Krediten in Höhe von 271 Milliarden Euro bis 2029 werden 133 Milliarden, fast 50%, zweckentfremdet. Das Ganze ist ein einziger großer Verschiebebahnhof. Es geht nicht um neue Investitionen, es geht darum, Geld freizuschaufeln, um konsumtive Ausgaben an anderer Stelle tätigen zu können. Ein Beispiel. Bei der Schiene sinken die Investitionen im Kernhaushalt von 2024 bis 2026 um knapp 14 Milliarden nach unten. Ich weiß, Sie sagen jetzt, Sie legen das Geld über das Sondervermögen wieder drauf. Aber Herr Klingbeil, genau das sind eben keine zusätzlichen Investitionen. So funktioniert das nicht.
Da verschieben Sie unter der Führung von Lars Klingbeil Titel aus dem Kernhaushalt ins Sondervermögen, statt zusätzliche neue Investitionen wirklich zu ermöglichen. Da werden alle Titel aus dem Kernhaushalt, die irgendwas mit Klima zu tun haben, in den KTF geschoben. Zwischenzeitlich sogar die Strafzahlungen für nicht erreichte Klimaziele, ist ja Klima drin. Und mein persönliches Highlight, alle, wirklich alle Titel zum Radverkehr sind aus dem Verkehrsetat in den Klima- und Transformationsfonds gewandert, weil Radverkehr für Sie scheinbar nur was mit Klima zu tun hat und das kein normaler Verkehrsträger ist.
Es gibt seit der Grundgesetzänderung aus dem Frühjahr zwei neue Möglichkeiten, Geld im Haushalt freizuschaufeln. Möglichkeit 1 haben wir im Haushalt 25 schon gesehen, nämlich Sachen zu Verteidigungsausgaben zu erklären, die dann unter die sogenannte Bereichsausnahme fallen. Für die greift dann also die Schuldenbremse nicht. Funktioniert zum Beispiel für Investitionen in Schienenwege oder Autobahnen. Möglichkeit 2, und da sind wir bei dem, was Herr Audretsch und Frau Uhlig angesprochen haben, nämlich Sachen als zusätzliche Investition oder Klimaschutzmaßnahme zu deklarieren und sie dann in ein Sondervermögen zu verschieben. Das heißt, alles, was irgendwie nach Verteidigungsausgabe aussehen könnte, wird unter die Schuldenbremsenausnahme geschoben. Alles, was irgendwie nach Investition riecht, wird ins Sondervermögen Infrastruktur verschoben. Und alles, was auch nur annähernd mit Klima zu tun hat, kommt in den Klima- und Transformationsfonds. Das Institut der deutschen Wirtschaft, Herr Audretsch hat es gerade erwähnt, hat das auch noch mal genauer nachgerechnet. Die hatten im September schon mal was veröffentlicht, da hatten sie aber noch keine konkrete Schätzung. In ihrem zweiten Kurzbericht kommen sie jetzt aber zu dem Schluss, dass fast die Hälfte der Schulden, die in den nächsten 4 Jahren aufgenommen werden sollen, auf diese Weise umgebucht werden. Heißt also, damit werden keine zusätzlichen Investitionen finanziert. Diese Verschiebung dient nur dazu, im Kernhaushalt Geld freizusetzen, das dann verteilt werden kann. An wen das verteilt wird, haben wir in den letzten Monaten auch schon gelernt. Ein Teil geht in die Mütterrente, ein Teil geht jetzt an die Gastronomie, an das produzierende Gewerbe für die angebliche Stromsteuersenkung. Ein Teil geht auch ins Deutschlandticket, in die Pendlerpauschale und wahrscheinlich im nächsten Jahr auch noch in die Senkung der Luftverkehrssteuer. Und dann gibt's da ja noch so kleine Fördertöpfe, von denen manche auch ein bisschen aufgestockt wurden. Über einen haben wir in Folge 54 beim letzten Haushalt schon mal gesprochen. Andreas Audretsch bringt uns dazu mal auf den neuesten Stand.
Es ist gut, dass sich Unternehmen jetzt äußern und deutlich machen, dass sie eine Zusammenarbeit mit der AfD ablehnen. Und genauso ist es gleichzeitig geschichtsvergessen und dramatisch, dass eine Präsidentin des Verbandes von den Familienunternehmen, Marie-Christine Ostermann, sagt, dass sie in Zukunft zusammenarbeiten möchte mit diesen Rechtsextremen, die der Wirtschaft so zutiefst Schaden zufügen. Und eines, und das muss man in Richtung CDU-CSU-Bundestagsfraktion sagen, geht dann aber allerdings gleichzeitig nicht zusammen. Sie können nicht auf der einen Seite deutlich machen, dass Sie eine Trennlinie zur AfD ziehen wollen und auf der anderen Seite einem Verein Millionen zukommen lassen wollen, der die Gespräche mit der AfD konkret vorbereiten möchte. Eine Millionenförderung, die Sie, Herr Spahn, als Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU dem Bundeskanzler in seinen Etat, in den Etat des Kanzleramtes hineingedrückt haben, die an Andreas Rödder gehen soll, mit einem Ziel, nämlich konditionierte Gesprächsbereitschaft. So sagt er, also Gespräche, ein Gesprächsangebot an die AfD konkret vorzubereiten. Das ist die AfD, die hier Kanäle nach Russland feiert. Das ist die AfD, die gleichzeitig in Person von Herrn Chrupalla sagt, dass Russland keine Gefahr für uns sei. Mit denen Gespräche vorzubereiten, konterkariert alles, was Sie sagen, dass Sie sich hier distanzieren wollen. Und wer sitzt hier im Verein Republik 21? Marie-Christine Ostermann sitzt im Beirat und offensichtlich vertritt sie nicht nur die Positionen von Unternehmen, sondern verfolgt eine ganz gezielte Agenda, nämlich die Zusammenarbeit mit der AfD Schritt für Schritt zu legitimieren. Dafür gibt man keine Förderung.
Den Begriff Millionenförderung müssen wir direkt korrigieren. Können wir bitte bei den Fakten bleiben? Weil ich bin auch kein Fan von der Maßnahme, aber bei einer Million sind wir noch nicht. Im Haushaltsjahr 25 hat der Verein Republik 21 oder auch Denkfabrik R21 250.000 Euro bekommen. Für das Jahr 26 wird diese Förderung nochmal verdoppelt auf 500.000 Euro. Also um eine Million zu erreichen, brauchen wir mindestens noch ein weiteres Jahr. Das Ganze finden wir in der Beschlussempfehlung, Drucksache 2061 auf Seite 18. Ich sage das dazu, weil das beim Haushalt immer ein bisschen unübersichtlich ist und auch einige Hauptstadtjournalistinnen das offenbar nicht gefunden haben. Ansonsten hat Herr Audretsch eigentlich alles Wichtige zu diesem Verein gesagt. Wir sprachen hier ja auch schon mal darüber. Der Republik 21 e.V. wurde gegründet von dem ehemaligen CDU-Politiker Andreas Rödder und der ehemaligen Familienministerin Christina Schröder. Der Verein ist sehr gut vernetzt. Wir finden in den Gremien viele bekannte Namen, zum Beispiel Martin Hagen, der war mal Mitglied im FDP-Bundesvorstand, oder auch Hermann Otto Solms, langjähriger Abgeordneter für die FDP. Außer Marie-Christine Ostermann vom Lobbyverband Familienunternehmer sitzen im Beirat zum Beispiel auch Erik Guja, Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung, oder auch Nicolas von Bomhard, Aufsichtsratsvorsitzender bei Munich Re und der Deutschen Post AG. Ein weiterer wichtiger Name ist vielleicht auch Caroline König. Die war lange in leitender Funktion im Bundespresseamt tätig. Und das ist rein zufällig auch das Amt, das diesen Fördertopf bereitstellt, um den es hier geht. Also ob diese Förderung tatsächlich von Jens Spahn durchgedrückt wurde, weiß ich gar nicht so genau. Es gäbe noch genug andere Kontakte. Ich finde aber sowieso die ganze Position, aus der das kommt, gar nicht mal uninteressant. Das ist ein Fördertopf für informationspolitische Einrichtungen. So heißt die Position im Haushalt des Presse- und Informationsamtes, so die korrekte Bezeichnung. Und außerdem R21 werden hier noch sechs andere Organisationen gefördert, nämlich die Europa-Union Deutschland, die Deutsche Atlantische Gesellschaft, die Gesellschaft für Sicherheitspolitik, das Aspen-Institut Deutschland, das Zentrum Liberale Moderne und das Progressive Zentrum. Allesamt sollten ursprünglich was zwischen 500 und 700.000 Euro an Förderung bekommen. Da sticht jetzt die Deutsche Atlantische Gesellschaft ziemlich heraus. Die bekommt jetzt nämlich statt 700.000 plötzlich 1,7 Millionen. Also einfach mal eine Million mehr. Die Deutsche Atlantische Gesellschaft ist ein alteingesessener Verein, wurde schon 1956 von Bundestagsabgeordneten gegründet und auch bis heute sind sehr viele Bundestagsabgeordnete im Mitglied in diesem Verein und auch im Vorstand. Unter anderem zum Beispiel auch Thomas Rudloff, der gleichzeitig auch für die SPD im Haushaltsausschuss sitzt. Bei der Europa-Union ist das noch ausgeprägter. Europa-Union ist auch eine Parlamentariergruppe in einem Verein organisiert, die sich dann um europapolitische Themen kümmern. Da sitzen gleich 7 Mitglieder des Vereins im Haushaltsausschuss, 6 für die Union und eine von der SPD. Und ja, okay, es ist ein politischer Verein, also eine parlamentarische Gruppe, in der sich Abgeordnete halt organisieren. Aber dass die dann auch gleichzeitig im Haushaltsausschuss sitzen und über ihre eigene Projektförderung entscheiden, finde ich schwierig. Ich denke, was die Vergabe solcher Fördergelder angeht, ist da noch sehr viel Luft, was Transparenz angeht und was überhaupt die Förderkriterien sind. Die gute Nachricht ist aber, wir haben einen Haushalt für nächstes Jahr. Jetzt kann nichts Schlimmes mehr passieren.
Und ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 27a und 27b. Das ist die zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Modernisierung des Wehrdienstes.
Ich stelle gerade fest, ich habe auch fast nur Fortsetzungen dabei heute, denn auch über dieses Thema haben wir schon mal gesprochen, nämlich in Folge 56 im Oktober. Und vielleicht erinnert ihr euch, als dieses Gesetz in den Bundestag eingebracht wurde, gab es zwischen den Koalitionspartnern Union und SPD noch gar keine Einigung, wie denn dieser neue Wehrdienst eigentlich aussehen soll. Ähnlich wie beim Thema Rente und Haltelinie gab es auch zu diesem Gesetz eine ganze Menge Diskussion. Und das ist auch gut so, findet Verteidigungsminister Boris Pistorius.
Und ich möchte dem Verhandlungsteam und den Mitgliedern des Verteidigungsausschusses und allen Beteiligten herzlich danken für die Diskussion. Ja, die war nicht immer leicht. Aber kann eine solche Diskussion überhaupt leicht sein? Was wäre das für ein lahmes Land? Was wäre das für eine langweilige Diskussionskultur, wenn wir nicht mal bei dem Thema on fire wären? Wir müssen uns klar machen, worum es hier geht. Und das ist die Diskussion, die geführt werden musste und die auch heute geführt wird auf den Straßen, wenn die Schüler streiken und demonstrieren. Was ich übrigens großartig finde, meine Damen und Herren, weil es zeigt, sie interessieren sich, sie engagieren sich und sie wissen, worum es geht und dass sie nicht mit allem einverstanden sind, was wir hier beschließen. Be my guest, so soll es sein. Wir sind das Parlament, wir müssen streiten, wir müssen Vorlagen legen und wir müssen klar machen, warum wir es tun, aber auch eben dafür streiten und zuhören. Und das tun wir, meine Damen und Herren.
Okay, Tamar, manche mögen das cringe finden, aber ich finde, der Bre hat hier low-key die richtigen Worte gefunden. Ich finde die Aussage sehr based. Und er hatte auch so 6 bis 7 gute Argumente für seine Position. Entschuldigung. Ich will mich gar nicht lustig machen. Das, was er gesagt hat, auch über die Demos und über den Schulstreik, die gerade laufen, das ist eigentlich genau der Tonfall und die Art Diskussionskultur, von denen ich mir sehr viel mehr wünschen würde. Und ich finde es schade, dass gerade so eine differenzierte und gesprächsoffene Haltung in der öffentlichen Diskussion praktisch keinen Platz mehr hat. So, was ist denn jetzt aber herausgekommen bei der Einigung? Ich fasse nochmal zusammen, was eigentlich der Ausgangspunkt war. Mit dem Wehrdienstmodernisierungsgesetz soll das gesamte Konzept des Wehrdienstes überarbeitet werden. Über den größten Teil des Gesetzes gab es auch gar keinen großen Streit. Das ganze Ausbildungswesen wird überarbeitet. Der Wehrdienst soll attraktiver werden. Das passiert zum Beispiel über einen höheren Sold, höhere Prämien, flexiblere Möglichkeiten für Wehrdienstleistende. Da gab es auch noch ein paar Änderungen, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und dann soll auch die ganze Verwaltung der Wehrdienstleistenden modernisiert werden. Auch sehr viele Punkte zum Thema Digitalisierung. Die Grundidee ist und bleibt, es erst einmal mit Freiwilligkeit zu versuchen. Also eine Wehrpflicht wird es im ersten Schritt weiterhin nicht geben. Die Freiwilligkeit soll weiterhin dadurch gefördert werden, dass ab Mitte Januar Fragebögen an alle versendet werden, die dann gerade 18 geworden sind. In dem werden sie unter anderem gefragt, ob sie bereit wären, freiwillig Wehrdienst zu leisten. Was sie sonst noch gefragt werden, habe ich mir in Folge 56 genauer angesehen, falls ihr das nochmal nachhören wollt. Die einzige Pflicht besteht erst einmal nur darin, diesen Fragebogen auszufüllen und ab Juli 27 zur Musterung zu erscheinen, wenn dann der Musterungsbescheid eintrudelt. Auch das ist noch drin und gilt weiterhin für alle Männer ab dem Geburtsjahr 2008. Einer der Streitpunkte war aber die Frage, was machen wir denn eigentlich, wenn das mit der Freiwilligkeit nicht funktioniert? Und daran anschließend dann auch die Frage, woran merken wir das eigentlich genau? Auf die zweite Frage hat Norbert Röttgen von der Union jetzt die Antwort für uns.
Dieses Gesetz ist klar, konkret und verbindlich. Wir haben zu einem Gesetzesmechanismus gegriffen, den es in der Sicherheitspolitik noch niemals gegeben hat. Wir haben uns selber verpflichtet, als Parlament, als Land, indem wir einen mit konkreten Zahlen ausgestatteten Aufwuchsplan für die Bundeswehr in das Gesetz geschrieben haben. Nicht in Reden, nicht in guten Absichten, sondern es gibt Konkretheit, es gibt gesetzliche Verbindlichkeit dafür, dass wir den Aufwuchs der Bundeswehr hinbekommen, meine Damen und Herren.
Im ursprünglichen Entwurf war nur vorgesehen, dass die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundestags irgendwann auch eine Einberufung beschließen könnte. Es gab aber keine Kriterien dafür, wann sie das tun darf oder wann sie das tun sollte. Dieser Punkt wurde jetzt vollständig überarbeitet und der neue Paragraph 2a ist so wichtig, den hören wir uns jetzt an.
Der Bundestag entscheidet durch Gesetz über die Einsetzung einer Bedarfswehrpflicht, insbesondere wenn die verteidigungspolitische Lage oder die Personallage der Streitkräfte dies erforderlich macht. Dabei soll sich die Einberufung unter Beachtung der wehrpflichtrechtlichen Voraussetzungen und dem Nichtvorliegen von Wehrdienstausnahmen gemäß § 9 bis 13b am Bedarf der Streitkräfte orientieren.
Der Bundestag kann jetzt also eine Wehrpflicht beschließen, wenn die Personallage der Streitkräfte dies erforderlich macht. Woran erkennt der Bundestag, dass die Personallage der Streitkräfte dies erforderlich macht? Dafür gibt es den Paragraphen 91. Da ist pro Jahr festgelegt, welche Personalstärke in der Bundeswehr erreicht werden soll. Beispiel: Im kommenden Jahr 26 soll sich die Zahl der aktiven SoldatInnen zwischen 186 und 190.000 Personen bewegen, die Zahl der ReservistInnen irgendwo zwischen 70 und 80.000. Das wird dann gesteigert über die nächsten 10 Jahre. Im Jahr 2035 soll es dann zwischen 255 und 270.000 aktive und mindestens 200.000 ReservistInnen geben. Und jetzt zitiere ich von der Webseite des Verteidigungsministeriums: Zum Stichtag 30. November umfasste das aktive Personal der Bundeswehr rund 184.000 SoldatInnen. Um also den Zielkorridor für 26 zu erreichen, müssen wir in den nächsten 12 Monaten irgendwoher noch 2.000 Leute auftreiben. Die Entscheidungsgrundlage für den Bundestag wird dann ein Bericht des Verteidigungsministeriums zu diesen Personalzahlen sein, der ab dem 1. Januar 27 alle halbe Jahr erstellt werden soll. Das heißt, wenn dieser Bericht am 1. Januar 27 erschienen ist und die vorgegebene Zahl für 26 nicht erreicht ist, wäre das die erste Möglichkeit für den Bundestag, eine Wehrpflicht einzuführen. Kapazitäten bei der Bundeswehr vorausgesetzt, würde ich sagen. So, dann gab es ja noch eine zweite Frage, die offen war, nämlich: Angenommen, wir würden eine Pflicht einführen, was machen wir denn dann, wenn mehr Personen zur Verfügung stehen, als wir brauchen? Auch das finden wir in Paragraph 2a.
Übersteigt die Zahl der für den Grundwehrdienst zur Verfügung stehenden geeigneten Wehrpflichtigen den Bedarf, kann für die Auswahl der einzuberufenden Wehrpflichtigen ein Zufallsverfahren vorgesehen werden, wenn alle anderen Maßnahmen ausgeschöpft sind.
Also das Losverfahren ist auch noch da, die genaue Ausgestaltung muss aber noch gesetzlich geregelt werden. Über diese Idee mit dem Losverfahren hatte ich auch in der Folge 56 ausführlicher gesprochen, das wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Wir halten aber fest, die Idee ist noch da, sie steht als Option im Gesetz, als Kann-Regelung. Aber aufmachen werden wir das Fass, nur wenn es unbedingt sein muss. Also dieser Konflikt wurde, wie auch andere, erstmal in die Zukunft vertagt. Es besteht aber ja auch einfach tatsächlich die Möglichkeit, dass das mit der Freiwilligkeit auch einfach ausreicht. Das Beispiel Dänemark wird ja immer wieder genannt, da hat das ja bisher auch geklappt. Boris Pistorius ist in dem Punkt auch weiterhin optimistisch.
Und gleichzeitig weiß ich aus unzähligen Gesprächen im Land mit jungen Leuten, mit Besuchergruppen und Schulklassen, es sind viel mehr bereit, Verantwortung zu übernehmen, als uns Teile des Parlaments oder Teile der Öffentlichkeit uns glauben machen wollen. Es gibt das Gefühl für Verantwortung.
Ich habe es eben schon erwähnt, es wird auch noch einiges am Wehrdienst insgesamt geändert, um das Angebot noch ein bisschen attraktiver zu machen. Hören sollt, habe ich schon genannt. Es soll auch Berufsbildungsangebote geben, höhere Prämien, höhere Auslandszuschläge. Und ein Punkt ist mir ins Auge gefallen. Ich glaube, das könnte wirklich einen Unterschied machen. Es gibt jetzt wieder einen Zuschuss zum Erwerb eines Führerscheins. Oh, korrigiert mich gern, wenn ihr das anders wahrgenommen habt damals, aber in meiner Wahrnehmung, was ich immer wieder gehört habe, wenn es so darum ging, warum bist du zur Bundeswehr gegangen, wieso hast du kein Zivi gemacht, war so oft das Argument: Naja, da habe ich halt einen LKW-Führerschein bezahlt bekommen. So, jetzt habe ich halt einen LKW-Führerschein, ist doch geil. Das habe ich wirklich so oft gehört. Also es war entweder das oder ich war zu bekifft zum Verweigern. Das waren eigentlich so die beiden Stories, die ich immer gehört habe. Und jetzt hat sich die Bundesregierung scheinbar an alte Stärken erinnert und jetzt ist der Zuschuss zum Führerschein wieder da. Es gibt bis zu 3.500 Euro für einen Führerschein Klasse B, also Pkw, oder bis zu 5.000 Euro für Klasse C oder C1, den klassischen Lkw-Führerschein. Und zwar für alle, die ab dem 1. Januar für mindestens 12 Monate freiwillig Wehrdienst leisten. Also ich denke, da gibt es schon so einige Änderungen in diesem Gesetz, bei denen ich mir vorstellen könnte, dass sich einige denken, okay, fairer Deal, machen wir so. In der Hoffnung, dass es einfach nicht zum Verteidigungsfall kommt in den nächsten Jahren. Ob es wirklich funktioniert, werden wir dann in gut einem Jahr sehen, wenn der erste Bericht erscheint. Soweit die Einigung der Bundesregierung, die jetzt verabschiedet wurde. Aber jetzt lass uns noch mal schauen, wie die beiden demokratischen Oppositionsparteien den Entwurf einschätzen. Wir hören mal Nike Slavik von den Grünen und Desiree Becker von der Linksfraktion.
Ich glaube daran, dass es genügend Menschen gibt, die sagen, im schlimmsten aller Fälle verteidige ich dieses Land und die Menschen. Und ich glaube, dafür braucht es keine Pflichtdienste. Aber ich finde auch, dass die Einführung von Musterungen angesichts der ernsten Lage vertretbar sind. Ich halte es für vertretbar, einen Fragebogen auszufüllen und zu einem Musterungstermin zu gehen. Aber, liebe Bundesregierung, ich habe kritische Fragen. Warum laden Sie die Verantwortung allein bei 18-Jährigen ab? Welchen Beitrag sollen andere Generationen leisten?
Bis heute bleibt unklar, wo genau der Personalbedarf besteht. Braucht die Bundeswehr mehr Soldaten im Heer, bei der Marine, in der Luftwaffe? Im Gesetz sind jetzt irgendwelche Sollpersonalzahlen definiert, aber wofür genau? Das sagt niemand. Wir lehnen die Wehrpflicht ab, wir lehnen die Bedarfswehrpflicht ab, wir lehnen auch die Vorbereitung all dessen ab, das heutige Wehrdienstmodernisierungsgesetz. Wie alle Umfragen zeigen, junge Menschen haben anderes vor, als im Regiment Merz für das Kapital der Reichen den Kopf hinzuhalten. Und an die Grünen und ihren Jugendverband. Wir lehnen auch jedes verpflichtende Gesellschaftsjahr ab.
Mit dem letzten Satz spielt Frau Becker hier wohl den letzten Parteitag der Grünen an, der gerade in der Woche stattgefunden hat, wo genau das ein Thema war. Da wurde ein Antrag diskutiert, der ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr für alle fordert, dann auch im sozialen, ökologischen Bereich und im Zivilschutz. Abgestimmt wurde der, soweit ich weiß, nicht. Also als Bundespartei haben sich die Grünen da noch nicht positioniert. Die Linksfraktion im Bundestag wiederum hatte vorgeschlagen, und das war auch ein Antrag, der zusammen mit dem Gesetz beraten wurde, der fordert, die Wehrpflicht komplett aus dem Grundgesetz zu streichen. Es wird euch wahrscheinlich nicht überraschen, dass dieser Antrag abgelehnt wurde. Verabschiedet wurde aber das Wehrdienstgesetz. Hier gab es eine namentliche Abstimmung. Das genaue Ergebnis findet ihr wie immer in den Shownotes. Kurzfassung ist, Union und SPD haben zugestimmt. Bei der SPD gab es allerdings eine Nein-Stimme von Jan Dieren. Alle anderen Fraktionen stimmten mit Nein. Hier gab es eine Enthaltung bei den Grünen von Paula Pierchotta. Und damit ist dieser Konflikt der Bundesregierung fürs Erste gelöst. Kommen wir zum nächsten.
Ich rufe auf die Zusatzpunkte 6 bis 11, Beratung mehrerer Vorlagen zur gesetzlichen Rentenversicherung und zur betrieblichen Altersversorgung.
Der ein oder die andere von euch hat vielleicht dieses Drama um das Rentenpaket in den letzten Wochen verfolgt. Falls ihr das nicht verfolgt habt, gute Entscheidung. Keine Sorge, ich fasse euch das Wichtigste zusammen. Über die Inhalte des Gesetzes und den Streitpunkt habe ich auch in Folge 56 hier schon ausführlich gesprochen. Wir schauen uns heute deshalb nur an, wie die Diskussion dann nach der ersten Lesung im Oktober weiterging.
Was wäre das für ein lahmes Land, was wäre das für eine langweilige Diskussionskultur, wenn wir nicht mal bei dem Thema on fire wären?
Oh, sorry, falscher Clip.
Wir haben uns verabredet, die gesamte Altersversorgung der Bundesrepublik Deutschland auf ein neues Fundament zu stellen. Und ich möchte Sie herzlich bitten und euch herzlich bitten, nehmt an dieser Debatte bitte konstruktiv und aktiv teil, aber nicht indem ihr einfach nur sagt, was nicht geht, sondern mit uns darüber sprecht und wir gemeinsam diskutieren, wie es zusammen geht, liebe Freundinnen und Freunde. Das muss doch die Botschaft an die Bevölkerung sein. Glaubt jemand ernsthaft, dass wir einen Unterbietungswettkampf gewinnen? Wer bietet an das niedrigste Rentenniveau? Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein.
Das war Friedrich Merz, Eskalationsbeauftragter der Bundesregierung beim jährlichen Treffen der Jungen Union im November. Die Stimmung war da schon ein bisschen gereizt. Es hat bis dahin schon viel Diskussion gegeben. Es gab auch nach dieser Rede viele Gespräche, viele Interviews. Letzte Woche Donnerstag tagte dann nochmal der Koalitionsausschuss von Union und SPD. Aber es blieb dabei, das Gesetz wird nicht verändert. Das kommt jetzt so, wie es ist. Alles Weitere macht dann die Rentenkommission. Das einzige Angebot an die Junge Union und junge Gruppe in der Bundestagsfraktion war, wir beschließen zusammen mit diesem Gesetz noch einen Entschließungsantrag, in dem nochmal ganz konkret die Aufgabenstellung für die Rentenkommission festgelegt wird. Das ist zwar so rein rechtlich für die Einsetzung dieser Kommission nicht erforderlich, es hat aber natürlich nochmal ein höheres Gewicht, wenn es dazu einen Bundestagsbeschluss gibt. Der Entschließungsantrag wurde auch geschrieben, der ist öffentlich, Link findet ihr in den Shownotes. In dieser Woche am Dienstag gab es dann eine Probeabstimmung in der Fraktionssitzung, um rauszufinden, wie viele Abgeordnete denn jetzt tatsächlich dagegen stimmen wollen. Da hieß es dann, dass irgendwie zwischen 10 und 20, andere sprachen auch von 15, mit Nein stimmen wollen. Es stand also weiterhin auf der Kippe. Am Mittwoch kam dann die Meldung von der Bundesregierung, hier das mit dem Entschließungsantrag. Haben wir nochmal drüber nachgedacht? Machen wir doch nicht. Und alle so, hä? Table Media hat dann herausgefunden, dass es wohl daran lag, dass ein kleiner Punkt aus diesem Entschließungsantrag einer anderen Gruppe der Unionsfraktion nicht gepasst hat, nämlich dem Parlamentskreis Mittelstand, auch genannt der Wirtschaftsflügel, was ich alles ein bisschen verniedlichend finde, weil das sind mehr als 2/3 der Fraktion. Mitgliederliste ist in den Shownotes. Diesem Parlamentskreis Mittelstand jedenfalls gefiel dann nicht, dass in dem Entschließungsantrag auch die Rede davon war, dass die Rentenkommission prüfen soll, ob andere Einkunftsarten in die Rentenversicherung einbezogen werden sollen. Andere Einkunftsarten sind zum Beispiel Kapitalerträge oder auch Einkünfte aus Vermietung. Und nochmal, die Kommission sollte das nur prüfen. Das Ergebnis einer Prüfung kann ja auch sein, nee, machen wir nicht. Aber nach dem Willen eines Großteils der Union soll dieses Denkverbot erhalten bleiben. Es soll nicht mal als Prüfauftrag in einem rechtlich unverbindlichen Bundestagsbeschluss erscheinen. Der Entschließungsantrag wurde also wieder zurückgezogen. Es war weiterhin offen, wird die junge Gruppe jetzt zustimmen oder nicht. Es gab wohl auch diverse Einzelgespräche mit den Abgeordneten. Table Media hatte berichtet, dass sie wohl auch sehr unter Druck gesetzt worden sind. So nach dem Motto, oh, schönes Mandat hast du da. Wäre doch schade, wenn du bei der nächsten Wahl nicht mehr auf die Liste kommst. Aber bei einigen hat das alles nichts genutzt. Pascal Reddick, beispielsweise Vorsitzender der jungen Gruppe, blieb auch am Freitag bei seiner Position.
Der demografische Wandel schlägt in den 2030er Jahren mit mathematischer Präzision auf unsere Staatsfinanzen durch. Genau für diese Zeit sieht das Rentenpaket Mehrkostenhöhe von 120 Milliarden Euro vor. Geld, das wir ohne Reform absehbar nicht haben werden. Wir beschließen erst verbindliche Kosten und verlassen uns dann auf unverbindliche Reformversprechen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, mangelnde Reformfähigkeit gefährdet am Ende auch die politische Handlungsfähigkeit des Landes. Das kann und wird nicht länger gut gehen. Der Gesetzesentwurf geht, und das will ich ganz sagen, gegen meine fundamentalen Überzeugungen, gegen alles, wofür ich Politik gemacht habe, gegen Generationengerechtigkeit. Und deshalb habe ich mich entschieden, diesem Gesetz nicht zuzustimmen. Es ist eine Entscheidung, die ich mir nicht leicht gemacht habe. Und ich weiß, dass es vielen Kolleginnen und Kollegen aus unserer Fraktion auch so ging, in der jungen Gruppe, aber auch darüber hinaus. Und ja, diese Abwägungsfrage, die ich mir gestellt habe, kann man auch anders beantworten. Und dafür habe ich allergrößten Respekt.
Zwischenzeitlich hat sich dann auch die Linksfraktion geäußert und gesagt, fürchtet euch nicht, wir werden uns enthalten. Damit wäre die Mehrheit dann auf jeden Fall gesichert gewesen. Für eine einfache Mehrheit werden Enthaltungen nicht mitgezählt. Die Entscheidung der Linksfraktion wurde dann auch sehr stark kritisiert. Die Partei musste sich die Frage gefallen lassen, wieso sie denn jetzt plötzlich die Regierung retten wollen. Und das wurde auch Heidi Reichenick in der Debatte aus den Reihen der Grünen gefragt.
Liebe Frau Reichenick, wenn ich Ihrer Rede so folge, dann kritisieren Sie ja durchaus vieles an dem Rentenpaket, was heute vorliegt. Und ich frage mich, warum kommen Sie in Ihrer Fraktion denn dann zu dem Entschluss, sich zu diesem Paket zu enthalten, anstatt es klar abzulehnen?
Frau Reichenick, bitte.
Also Frau Kollegin, Sie haben mir scheinbar nicht richtig zugehört. Denn wir sagen es doch ganz klar, aber auch für Sie jetzt noch mal sehr, sehr deutlich. Es geht hier um das Leben von 21 Millionen Rentnerinnen und Rentnern. Wenn dieses Paket hier nicht durchkommt, dann geht es denen schlechter. Dann haben die weniger Geld.
Na, stopp, da muss ich direkt reingrätschen. Das ist so, wie sie das hier formuliert hat, nicht korrekt. Das kann ich so nicht stehen lassen. Es ist nicht so, dass wenn dieses Gesetz durchgegangen wäre, dass dann Menschen ab Januar weniger Geld gehabt hätten. Diese Haltelinie, um die es in dem Gesetz geht, ist so eine Stellschraube bei der Berechnung der jährlichen Rentenanpassung. Das heißt, die nächsten Anpassungen wären dann niedriger ausgefallen. Es wäre aber keine Rente gesenkt worden. Klar, wenn die Rente nicht steigt, die Preise aber schon, dann sinkt irgendwann die Kaufkraft. Ich gehe davon aus, das ist auch das, was Heidi Reichenick hier meinte. Aber die Formulierung, die haben dann weniger Geld, die ist einfach falsch. Und ich möchte noch ergänzen, dass auch nicht alle dieser 21 Millionen RentnerInnen an der Armutsgrenze leben. Aber auch dieses Fass überlasse ich der Rentenkommission. Die Linksfraktion hatte sich also entschieden, dass sie nicht riskieren wollen, dass die Haltelinie zum Jahresende ausläuft, auch wenn das bedeutet, dass sie mal wieder der Bundesregierung aus der Patsche helfen. Aber der Bundeskanzler hatte dann doch mehr Glück als alles andere und es ist dann auch ohne die Linksfraktion nochmal gut gegangen.
Abgegebene Stimmkarten 597. Mit Ja haben gestimmt 319. Mit Nein haben gestimmt 225. Enthaltungen gab es 53. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen. Ich denke, Sie haben die Steine, die von manchen Herzen geplumpst sind, gehört.
Am Ende haben 7 Abgeordnete der Union mit Nein gestimmt, nämlich Yannick Buri, Pascal Reddick, Marvin Schulz, die drei Johanneses, Volkmann, Wiegelmann und Winkelmann und Nikolaus Tsipelius. Es sind übrigens 60% der Johanneses der Union, die mit Nein gestimmt haben. und auch ausschließlich Männer, was auch ein interessanter Punkt ist. Enthalten haben sich nicht nur die Linksfraktion und Stefan Seidler, sondern aus der Union auch noch Niklas Kappe und Konrad Körner. Die Regierungsmehrheit hat also gehalten und am Ende war doch alles nicht so schlimm, wie es vorher gemacht wurde. Aber ich finde, diese Diskussion hat vor allem eins geleistet, nämlich die Konfliktlinien aufzudecken, an denen sich dann im nächsten Jahr die Diskussion über die Ergebnisse der Rentenkommission entfalten wird. Das werde ich auf jeden Fall auch weiter verfolgen, auch wenn das jetzt erstmal nicht im Bundestag stattfinden wird. Die Rentenkommission soll nächste, übernächste Woche vom Kabinett eingesetzt werden. Und da werde ich nochmal berichten, was jetzt genau der Auftrag ist, ob die Prüfung der anderen Einkommensarten da noch mit drin steht und wer alles in dieser Kommission Platz nehmen wird. Ich möchte aber auch vorausschicken, ich bin nicht besonders optimistisch, was das Ganze angeht. Wenn die Regierungskoalition an so einem Stellschräubchengesetz schon halb zugrunde geht, dann ist mir echt nicht klar, wie da eine ernsthafte Reform zustande kommen soll. Vor allem, wenn jetzt schon alle drei Koalitionspartner auch nur die Prüfung bestimmter Optionen verhindern. Aber gut, wir gucken mal. So, das war übrigens nicht das einzige Gesetz, über das in dieser Debatte abgestimmt wurde. Die anderen sind so ein bisschen untergegangen. Ich erwähne sie auch nur kurz. Die waren nämlich auch hier schon Thema. Nämlich einmal das Betriebsrentenstärkungsgesetz und die Aktivrente. Bei der Aktivrente gab es nur noch ein paar kleine Änderungen, was so die Abgrenzung in dem ersten Monat nach Erreichen der Altersgrenze betrifft, technischer Kleinkram. An den großen Kritikpunkten, was die Einbeziehung von Selbstständigen oder von FrührentnerInnen angeht, da hat sich nichts geändert. Da warten wir jetzt also auf die ersten Verfassungsbeschwerden. Im Betriebsrentenstärkungsgesetz gab es auch nur noch ein paar kleine technische Spitzfindigkeiten und eine Evaluierungsklausel wurde noch eingefügt. Im Jahr 2027 soll das Arbeitsministerium jetzt schauen, ob dieses Betriebsrentenstärkungsgesetz wirklich zur Stärkung der Betriebsrenten beiträgt. Ja, und dann gab es noch so eine andere Kleinigkeit. Ist aber wirklich nur eine Kleinigkeit. Wir nehmen sie aber der Vollständigkeit halber zu Protokoll. Wir sind im Thema Digitalisierung der Sozialversicherung und da wurde jetzt die Möglichkeit geschaffen, auch elektronische Formulare zu nutzen. Also durchaus die Sorte Änderung, für die dieses ganze Konzept Omnibusverfahren auch gedacht ist.
Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 29. Zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen der CDU, CSU und SPD eingebrachten Gesetzentwurf zur Bestimmung sicherer Herkunftsstaaten durch Rechtsverordnung und zur Abschaffung des der anwaltlichen Vertretung bei Abschiebehaft und Ausreisegewahrsam.
Auch dieses Thema ist eine Fortsetzung einer früheren Folge, nämlich der Folge 52. Allerdings war das die Woche mit der Richterwahl. Da hatte ich nicht die Zeit, da tiefer reinzugucken. Deswegen holen wir das heute nach. Es geht um ein Gesetz, das hauptsächlich zwei verschiedene Maßnahmen enthält, die eigentlich nicht viel miteinander zu tun haben, außer dass es so grob um Asylrecht geht. Nehmen wir uns die mal einzeln vor. Die erste erklärt uns jetzt Alexander Trom von der Union.
Wir schaffen endlich die Möglichkeit, sogenannte sichere Herkunftsstaaten auch per Rechtsverordnung der Bundesregierung auszuweisen und zu bestimmen. Damit braucht es keine Beschlussfassung mehr des Bundestages und des Bundesrates. Es geht schnell und es ist wichtig, weil wir mit diesen sicheren Herkunftsländern besser steuern und begrenzen können, schnelle Verfahren. Es besteht ein dauerhaftes Arbeitsverbot und wir senden in die entsprechenden Länder das klare Signal, es gibt keine Perspektive, hier nach Deutschland zu kommen und Asyl zu beantragen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Damit beginnen die Bundesregierung mit den Staaten Marokko, Tunesien, Algerien und Indien.
Diese Regelung, dass diese Liste sicherer Herkunftsländer zukünftig von der Bundesregierung per Verordnung beschlossen werden kann, das ist etwas, was das Innenministerium schon sehr lange durchsetzen möchte, unabhängig davon, wer gerade die Bundesregierung stellt. Das ist mindestens der dritte Versuch, die Regelung einzuführen. Bisher ist das aber immer am Bundesrat gescheitert. Ob das diesmal auch passieren wird, danach sieht es aber gerade nicht aus, aber dazu komme ich gleich. Ich bin ja bekanntlich überhaupt keine Auslandsexpertin. Ich bin immer froh, wenn ich mich in der deutschen Bundespolitik einigermaßen auskenne. Bei anderen Ländern bin ich raus. Ich meine aber gehört zu haben, dass die Länder, die er hier aufgezählt hat, nicht unbedingt für alle Menschen gleich sicher sind. In Marokko und Tunesien beispielsweise ist Homosexualität weiterhin strafbar. Und auch politische Gegner der jeweiligen Regierung sind zum Teil starken Repressionen und Verfolgung ausgesetzt. Claudia Roth von den Grünen hatte da ein paar konkrete Fälle für uns. Und hat damit auch Alexander Trom konfrontiert.
Sie haben jetzt gerade von Tunesien gesprochen. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, wie definieren Sie sicher und Sicherheit in einem Herkunftsland Tunesien? Wie definieren Sie sicher angesichts einer Repressions- Welle, die in diesem Land stattfindet. Ein Präsident, der mehr und mehr die demokratischen Strukturen im Parlament zertrümmert. Eine Massenverhaftungen gegenüber Frauen aus demokratischen Frauenorganisationen, aus Journalistenverbänden, aus Anwaltsverbänden, aus Flüchtlingsorganisationen, aus dem großen Gewerkschaftsverband. Wie definieren Sie die sicher, wenn in dieser Woche bekannte oppositionelle demokratische Politiker verhaftet worden sind, unter anderem der 81-jährige ehemalige Minister und Gründer der progressiven demokratischen Partei Ahmed Najib Jebi, dem eine hohe Haftstrafe droht. Er ist 81 Jahre, ein bekannter Demokrat. Was bitte daran ist sicher?
Sehr geehrte Frau Roth, danke für diese Frage. Denn wir müssen schon auch feststellen, dass wir nicht unbedingt die Maßstäbe, die wir in Deutschland über Jahrzehnte entwickelt haben, mit einer hohen Entwicklung unseres Rechtsstaates auch zur Grundlage machen müssen, dass das in allen anderen Staaten dieser Welt gleichermaßen gegeben sein muss. Das geht nicht. Und zweitens, bei den sicheren Herkunftsstaaten ist Asyl nicht ausgeschlossen. Jeder, der kommt, auch aus Tunesien, hat die Möglichkeit, entsprechend vorzutragen, warum gerade er in seiner Person verfolgt oder beeinträchtigt ist. Und das gilt auch wie bisher. Wir haben bisher eine Anerkennungsquote aus Tunesien in etwa von 2% aller Menschen, die aus Tunesien nach Deutschland kommen und Asyl oder Schutz beantragen. Und damit sehen Sie, dass das eine sehr geringe Quote ist. Und diese kann es auch in Zukunft geben, nur in einem anderen Verfahren. Aber die 98%, die nicht schutzberechtigt sind oder andere, die sich überlegen, den Weg zu machen, nach Deutschland zu kommen, die bekommen das Signal, dass grundsätzlich hier keine Perspektive besteht, Schutz und Asyl zu erhalten, sehr geehrte Frau Roth.
Zur Situation in Tunesien habe ich euch mal zwei Artikel verlinkt. Das, was Herr Trom hier sagt, ist grundsätzlich auch richtig, wobei ich einschränken möchte, dass Menschenrechte schon so ein Standard sind, den wir überall anlegen wollen. Da hatten wir uns als europäische Gesellschaft mal drauf geeinigt, dass wir die als global geltenden Maßstab betrachten. Was die Auswirkung der Einstufung angeht, hat er aber grundsätzlich recht. Die Einstufung als sicher schließt das Recht auf Asyl nicht aus, bewirkt allerdings, dass asylsuchende Menschen eine konkrete individuelle Verfolgung nachweisen müssen. Die Beweislast liegt dann sehr viel stärker bei Ihnen und die Entscheidung darüber, ob ein Asylverfahren dann überhaupt noch stattfindet, liegt auch sehr viel mehr im Ermessensspielraum der jeweiligen Sachbearbeitenden. Und hier sehen wir auch wieder sehr stark das Phänomen, über das wir auch schon bei den GEAS-Gesetzen zum europäischen Asylsystem gesprochen haben, nämlich die unterschiedlichen Argumentationsebenen, auf denen sich das bewegt. Die einen, in diesem Fall Herr Trom, argumentieren mit dem, was im Gesetz steht, die anderen, hier Claudia Roth, argumentieren mit dem, was tatsächlich passiert. In einem Rechtsstaat sollte es da eigentlich auch keine großen Abweichungen geben. Allerdings haben wir jetzt seit Mai schon mehrfach festgestellt, dass ein Innenminister Alexander Dobrindt Gesetze und Gerichtsurteile anscheinend mehr für so eine Art Serviervorschlag hält und die Schere zwischen dem, was im Gesetz steht und dem, was tatsächlich passiert, gerade im Bereich Asylrecht leider immer weiter auseinandergeht. Auch so ein Thema, bei dem ich gerne noch mal weit ausholen würde, aber nicht jetzt. Von der Menschenrechtsfrage abgesehen haben wir hier nämlich noch ein verfassungsrechtliches Thema bei der Frage, darf die Bundesregierung diese sicheren Länder überhaupt alleine festlegen? Und dazu hören wir mal Felis Polat von den Grünen.
Das Vorgehen verstößt nach Auffassung meiner Fraktion dem Wesentlichkeitsgrundsatz und dem Parlamentsvorbehalt, die besagen, dass maßgebliche politische Entscheidungen vom Parlament durch ein Gesetzgebungsverfahren zu treffen sind und nicht von Herrn Dobrindt durch Verordnung, meine Damen und Herren. Zugleich missachtet der Innenminister hier die klare Vorgabe des Grundgesetzes. Ich empfehle allen noch mal in Artikel 16a zu schauen, der Bundesrat ist zu beteiligen. Diese Regelung findet nach unserer Rechtsauffassung eben auch Anwendung auf die europäischen geregelten Schutztitel. Meine Damen und Herren, dieses Gesetz ist verfassungswidrig und da sind wir uns sehr, sehr klar.
Das ist auch ein Punkt, der in der Sachverständigenanhörung viel diskutiert wurde. Frau Pollert hat hier den entscheidenden Grundgesetzartikel schon zitiert. Das ist der Artikel 16a, in dem steht, dass politisch Verfolgte grundsätzlich Asylrecht genießen, allerdings nicht, wenn sie aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften oder aus einem sicheren Drittstaat kommen. Ich habe das jetzt mal stark gekürzt. Dann gibt es auch noch den Absatz 3, der beginnt folgendermaßen.
Die Staaten außerhalb der Europäischen Gemeinschaften, auf die die Voraussetzungen des Satzes 1 zutreffen, werden durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestimmt.
Also ich bin nicht nur keine Auslandsexpertin, sondern auch keine Juristin. Aber für mich klingt das jetzt schon irgendwie danach, dass es ein Gesetz braucht, das der Zustimmung des Bundesrats bedarf. Also dass sowohl Bundestag als auch Bundesrat beteiligt werden müssen. Die beiden sachverständigen Verfassungsrechtler, die von Union und SPD zur Anhörung geladen waren, sehen das in ihren Stellungnahmen allerdings etwas anders. Es geht um die Stellungnahmen von Philipp Wittmann und Robert Segmüller und ich versuche das mal laienhaft zusammenzufassen. Die Argumentationslinie ist im Grunde die, dass dieser Artikel im Grundgesetz sich gar nicht auf die unionsrechtliche Festlegung sicherer Länder bezieht, sondern nur auf die rein nationale Festlegung außerhalb des EU-Rechts. Die Stellungnahme von Philipp Wittmann spricht hier von unterschiedlichen Rechtskreisen, die hier betroffen wären. Der Grundgesetzartikel wäre also auf die Festlegung gemäß EU-Recht nicht anwendbar. Das ist auch die Rechtsauffassung, die Robert Segmüller teilt. Er schreibt dazu auch, dass es 1992, als dieser Artikel ins Grundgesetz geschrieben wurde, die EU-Regelung ja noch gar nicht gab und dass die deswegen nicht berücksichtigt wäre. Wenn es die da schon gegeben hätte, dann würde das jetzt auch so drinstehen. Man könne also aus der Entstehungsgeschichte ableiten, dass das so gemeint war. Holt mich jetzt nicht ab, die Begründung, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte ich gern noch eine weitere Meinung. Gerne auch direkt aus Karlsruhe. Die kriegen auch wieder ganz schön zu tun diese Woche. So, und dann gibt es noch eine zweite Frage, direkt daran anschließend, ob es denn überhaupt mit EU-Recht vereinbar ist. Da gab es nämlich jetzt im August ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das die sichere Drittstaatenregelung in Italien deutlich zurechtgestutzt hat und konkrete Voraussetzungen für die Einstufung von sicheren Staaten festgelegt hat. Allerdings gilt dieses Urteil nur auf Basis der jetzt noch gültigen Regelungen, die ja nächstes Jahr im Sommer von den neuen GEAS-Regeln abgelöst werden. Also das wird jetzt kompliziert, da gehe ich nicht weiter drauf ein. Wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, findet ihr zwei Artikel verlinkt. Denn wir haben ja noch eine zweite Regelung, die wir uns anschauen müssen. Mit diesem Gesetz wird eine Maßnahme der Ampelkoalition wieder abgeschafft, nämlich der verpflichtende anwaltliche Beistand bei Abschiebehaft. Das heißt, wenn eine Abschiebehaft angeordnet wird, dann haben momentan noch die Betroffenen einen Anspruch auf einen Anwalt, eine Anwältin. Dieser Beistand wird dann gestellt. Das wurde erst Anfang 2024 von der vorherigen Bundesregierung eingeführt, wird jetzt wieder abgeschafft und die SPD hat auch gar keine Bauchschmerzen damit. Wir hören mal Sebastian Fiedler.
Wir Sozialdemokraten sind die Partei des Rechtsstaats und die Partei der Grundrechte und aber auch die Partei der Realität und des Realismus. Und das ist keine Schwäche, sondern Zeichen einer guten Politik. Die verpflichtende Bestellung des Rechtsanwalts in jedem Abschiebungsverfahren, sie klang richtig. Sie sollte Rückführung erleichtern, doch sie hat das in der Praxis nicht bewirkt. Deswegen haben die Justizministerinnen und Justizminister der Länder uns auch klar zu einer Abschaffung geraten.
Hier haben wir jetzt übrigens auch die Antwort darauf, warum vermutlich diese beiden Maßnahmen in einen Gesetzentwurf geschrieben wurden. Ich hatte es auch in Folge 52 schon erwähnt. Die Sache mit den sicheren Staaten ist bisher immer im Bundesrat gescheitert. Das wird jetzt aber gekoppelt mit einer Maßnahme, die die JustizministerInnen der Länder gerne hätten. Möglicherweise, um damit die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass der Bundesrat diesem Gesetz zustimmt. Das nur dazu. Ein häufiges Argument der Bundesländer ist hier, dass durch diese Bestellung eines Pflichtbeistands quasi so eine Art Frühwarnsystem geschaffen worden wäre, durch das die Betroffenen, die in Abschiebehaft genommen werden sollen, das vor der Inhaftierung mitbekommen und dann noch schnell untertauchen. Wobei ich mich ja frage, kann man das nicht organisatorisch lösen? Also kann man die nicht auch nach der Inhaftierung informieren? Wie gesagt, ich kenne mich nicht aus, aber das klingt für mich nach einem lösbaren Problem. Spannend fand ich in dem Zusammenhang auch das Statement von einem Mitarbeitenden aus dem Justizministerium Baden-Württemberg in der Anhörung. Das war zu lang, um das jetzt hier komplett einzuspielen. Das ließ sich auch nicht sinnvoll kürzen. Es geht um das Statement von Falk Fritsch, war gleich das erste Statement in der Anhörung. Ich verlinke euch die Aufzeichnung. Er sagte jedenfalls, er wolle sich nur auf das Thema Pflichtbeistand beziehen, stieg dann aber ein mit einem Beispiel für die generelle Notwendigkeit von Abschiebehaft und erzählte eine Geschichte von jemandem, der nach einer abgesessenen Haftzeit abgeschoben werden sollte, wo das Amtsgericht dann aber keine Abschiebehaft angeordnet hat und der dann untertauchen konnte. Also eine Pflichtanwältin kam in der Geschichte nicht vor, war eine völlig andere Situation. Wie gesagt, er hat auch darauf hingewiesen, dass das ein Beispiel ist für die generelle Notwendigkeit von Abschiebehaft, aber die stand ja gar nicht zur Diskussion, das ist ja ein ganz anderes Thema. Dieses Beispiel diente also wieder nur als rhetorische Kulisse, in der dann die restliche Diskussion stattfinden sollte. Danach sprach er nämlich darüber, dass dieser Pflichtbeistand abgeschafft werden sollte, dass das Frühwarnsystem ist und kompliziert und muss weg. Und das war für mich schon wieder so beispielhaft dafür, wie diese Diskussion gerade im Bereich Migrationspolitik stattfindet. Hatte ich hier ja auch schon mal thematisiert. Und ich finde das unredlich und es überzeugt mich auch einfach nicht. Wenn das, worum es geht, so ein Problem ist, wieso verschwende ich dann einen großen Teil meiner 3 Minuten Redezeit mit einem Beispiel, das gar nichts mit dem Problem zu tun hat? Wieso ist es notwendig, eine Kulisse aufzubauen mit einem völlig anderen Thema, um darin dann meine restliche Diskussion stattfinden zu lassen? Und zu hoffen, dass sich die Kulisse irgendwie so auf meine restlichen Punkte überträgt, wie so ein energetisch aufgeladener Heilkristall. Das ist mir einfach zu esoterisch. Wenn das beste Beispiel, das du bringen kannst, nichts mit deiner Position zu tun hat, dann hast du offensichtlich keine gute Begründung für deine Position. So, letzter Punkt, dann bin ich auch fertig. Auch zu dem Thema Pflichtbeistand hat in der Debatte nochmal ein interessanter Austausch im Rahmen einer Zwischenfrage stattgefunden. Die hören wir uns auch nochmal an.
Deswegen Abgeordnete, würden Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zulassen?
Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Kollege Fiedler, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Zu Ihren Ausführungen zur Abschaffung des Pflichtanwalts in Abschiebehaftsachen. Es ist seit Jahren bekannt und es ist jüngst durch Erhebungen nochmal bestätigt worden, dass wir in Abschiebehaftsachen, und nur darum geht es ja, um Abschiebehaft, eine Rechtswidrigkeitsquote nach wissenschaftlichen Erhebungen zwischen 50% und 60% der Fälle haben. Das heißt, rund die Hälfte, vielleicht mehr aller Entscheidungen sind falsch. Das bedeutet, Menschen sind zu Unrecht in Haft genommen worden, in diesem Rechtsstaat. Wie, Herr Kollege Fiedler, verträgt sich das mit Ihrem gerade vorgetragenen Bekenntnis zum Rechtsstaat?
Diese Erklärung hätte der weitere Teil meiner Rede geliefert, weil die Grunderzählung falsch ist und weil es einen sehr guten Grund dafür gibt, dass die Justizministerin und Justizminister der Länder, denen Sie ja implizit unterstellen, Ihnen seien solche Zusammenhänge potenziell nicht bekannt oder Sie würden sich nicht für einen hinreichenden Rechtsbeistand einsetzen. Und Sie verschweigen ja die übrigen Möglichkeiten, die es gibt, denn es gibt ja weiterhin Möglichkeiten, anwaltliche Hilfe zu erhalten, so wie es das alte Recht vorher auch schon beinhaltete. Es gibt die Möglichkeit, dass die Gerichte Verfahrenspfleger bereitstellen und es wird ein Anwalt beigeordnet, wenn die Rechtslage schwierig ist. Insoweit geht Ihre Grunddarstellung fehl.
Das war Helge Limburg von den Grünen und er war auch nicht der Einzige in der Debatte, der diese 50% bis 60% rechtswidrige Inhaftierung angeführt hat. Problem dabei ist, auch das ist nicht besonders gut belegt. Was natürlich auch daran liegt, dass dieser anwaltliche Pflichtbeistand erst seit 1,5 Jahren existiert und vorher die meisten rechtswidrigen Fälle einfach durchgerutscht sind und gar nicht dokumentiert sind. Diese 50%, die dann genannt werden, beziehen sich meistens auf die Auswertung des spezialisierten Rechtsanwalts Peter Fahlbusch. Der vertritt seit über 20 Jahren Menschen in Abschiebehaftverfahren und die 50% beziehen sich auf die Fälle, die er vertreten hat. Das ist halt nicht repräsentativ für alle Verfahren, ist aber ein guter Hinweis dafür, dass man da mal genauer hingucken und das systematisch untersuchen sollte. Genau das passiert aber leider nicht. Ohne diesen anwaltlichen Pflichtbeistand werden wir also noch weniger Einblick darin haben und noch weniger Zahlen haben, denn an belegbaren Fakten scheint ja niemand mehr so wirklich Interesse zu haben. Was mich aber nicht davon abhält, weiterhin drauf rumzureiten, auch wenn mir irgendwann keiner mehr zuhört. Ach stimmt, da war ja noch ein Trojaner drin, den hätte ich fast vergessen. Der Innenausschuss hat hier noch 2 Änderungen angehängt, eine Übergangsregelung im Chancenaufenthaltsgesetz und eine Änderung im Staatsangehörigkeitsgesetz. Im letzteren wurden jetzt für Einbürgerung eine Sperrfrist von 10 Jahren eingeführt, wenn jemand bei einem Einbürgerungsverfahren arglistig täuscht oder vorsätzlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht. In solchen Fällen soll dann für 10 Jahre die Einbürgerung ausgeschlossen werden. So, jetzt sind wir aber wirklich fertig damit. Das Gesetz wurde jetzt mit allen Änderungen inklusive Trojaner verabschiedet. Auch hier gab es eine namentliche Abstimmung. Das war allerdings die letzte Abstimmung am Freitag. Da war dann wohl schon Feierabend in der Verwaltung. Das genaue Ergebnis, wer wie abgestimmt hat, ist noch nicht online. Ich ergänze das noch in den Shownotes, sobald das vorliegt. Wenn ihr die Folge hier also früh runtergeladen habt, dann aktualisiert da nochmal. Ab Montagmittag müsste das irgendwann auftauchen. Und damit schließe ich diesen Themenblock und wir kommen zu den Gesetzentwürfen, die ich mir nicht genauer angesehen habe, über die aber in dieser Woche abgestimmt wurde. Wir starten mit dem Gesetz zur Beschleunigung des Ausbaus von Geothermie und viele andere Dinge beim Thema Wärmeversorgung. Der Titel ist schon wieder viel zu lang. Auch das mal wieder ein Wiedergänger aus der letzten Legislaturperiode. Den Entwurf der Ampelkoalition hatte ich mir damals in Folge 39 vor etwas über einem Jahr angeschaut. Der ist jetzt deutlich überarbeitet worden. Ich kann allerdings nicht genau sagen, inwiefern, weil ich mir das, wie gesagt, nicht näher angesehen habe. Grundsätzlich geht es aber vor allem darum, den Ausbau von Geothermie zu vereinfachen und es werden noch viele andere Dinge in puncto kommunaler Wärmeplanung und Ausbau von Wärmepumpen und Wärmespeichern geregelt. Wieder sehr viel aus dem Bereich Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Wurde jetzt verabschiedet mit den Stimmen der Regierungsfraktionen. Alle anderen Fraktionen stimmten dagegen. Es war eine sehr trojanerlastige Woche. Und also, dass Katharina Reiche gute Beziehung zur Gaswirtschaft hat, ist ja allgemein bekannt. Das war ja früher ihr Job. Aber hat sich schon mal jemand die Beziehung zur Luftfahrtbranche angeguckt? Wäre nochmal so ein Themenvorschlag von mir. In der Beschlussempfehlung zu diesem Gesetz finden wir jetzt noch die Streichung eines Paragraphen im Bundesemissionsschutzgesetz, der Luftfahrtunternehmen zum Einsatz von sogenannten erneuerbaren Flugturbinenkraftstoffe nicht biogenen Ursprungs verpflichtet. Also so eine Art E-Fuels für Flugzeuge, E-Kerosin, ich kenne den Fachausdruck nicht. Da gab es aber eine Verpflichtung, dass ab 2026 ein gewisser Anteil der Kraftstoffe durch diese E-Fuel, Kerosin, was auch immer ersetzt werden musste. Diese Verpflichtung wurde jetzt gestrichen. Die Beschlussempfehlung hält sich auch gar nicht großartig mit Begründungen oder sowas auf, steht einfach nur drin, ist jetzt so. Reiht sich ja auch sehr konsequent ein in mehrere Maßnahmen zur Entlastung der Luftfahrtbranche. Darauf komme ich in nicht allzu ferner Zukunft nochmal zurück. Es geht weiter mit dem MAD-Gesetz, also dem Gesetz zum militärischen Abschirmdienst. Über das hatten wir hier in Folge 55 ausführlich gesprochen, deswegen machen wir das kurz. Wurde jetzt verabschiedet mit den Stimmen der Regierungsfraktion bei Gegenstimme der AfD und Linksfraktion und Enthaltung der Grünen. Es gab noch ein paar Änderungen, was die Befugnisse des MAD betrifft, aber auch hier gilt dasselbe, was ich schon in Folge 55 gesagt habe. Ich kann nicht genau sagen, ob es eine neue Befugnis ist oder ob die nur aus einem anderen Gesetz rübergezogen wurde. Das war ja bei einigen der Fall. Außerdem gab es noch eine Änderung, die auch so hart an der Grenze zum Trojaner langschrammt, nämlich die Regelung, dass die Bundeswehr für die Durchführung von militärisch notwendigen Verkehrsbewegungen auch den Straßenverkehr regeln darf. Weiß ich nicht, Digi. Aber wir haben den Jingle jetzt heute schon so oft gehört, ist mir jetzt egal. Machen wir weiter mit dem Kfz-Steuergesetz. Hier wurde die Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge verlängert. Die wäre jetzt sonst zum Jahresende ausgelaufen, gilt jetzt aber bis Ende 2030. Zugestimmt haben hier Union, SPD und die Grünen. AfD stimmte dagegen, die Linksfraktion hat sich enthalten. Das Sicherheitsüberprüfungsgesetz soll auch modernisiert werden, sagt die Bundesregierung. Dieses Gesetz regelt das ganze Verfahren in Bezug auf Sicherheitsüberprüfung von Personen für bestimmte Laufbahnen. Und dieses Verfahren soll an die heutige Zeit angepasst werden. Das bedeutet unter anderem, dass bei einer Sicherheitsüberprüfung zukünftig auch Internetrecherchen inklusive öffentlicher Social-Media-Profile genutzt werden dürfen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die ganze Zeit schon passiert, aber jetzt steht's halt auch im Gesetz. Gilt übrigens nicht nur für die zu überprüfende Person, sondern auch mit betroffene Personen, zum Beispiel Ehepartner. Deswegen an dieser Stelle der Servicehinweis, liebe Kinder, postet nicht jeden Scheiß auf Social Media. Wir kommen zum Block Umsetzung von EU-Vorgaben und starten mit der RED3-Richtlinie in den Bereichen Wind auf See und Stromnetze. Darüber hatten wir hier auch schon mal gesprochen in der Folge 53 und wir haben es mit einer Richtlinie zu tun, die den Ausbau von erneuerbaren Energien vereinfachen soll. Es geht im Wesentlichen mal wieder um Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Außerdem soll beim Bau von Offshore-Windkraftanlagen in Beschleunigungsflächen eine deutlich vereinfachte Umweltprüfung erfolgen, für die nicht nochmal zusätzliche Unterlagen eingereicht werden müssen. Dann geht es um Themen wie Repowering, also die Aufrüstung von schon bestehenden Anlagen und diverse Vereinfachungen beim Ausbau der Stromnetze. Für den Entwurf stimmten die Regierungsfraktionen, alle anderen stimmten dagegen. Im Güterkraftverkehrsgesetz und im Personenbeförderungsgesetz werden Änderung des EU-Mobilitätspakets umgesetzt. Da geht es vor allem um die Fahrerlaubnis im Güterverkehr und in den Personenbeförderungsberufen. Da braucht man ja verschiedene Lizenzen, um Güter oder Personen befördern zu dürfen. Da gab es Änderungen und neue Harmonisierung auf EU-Ebene, die jetzt in deutsches Recht übertragen wurden. Dem haben auch alle demokratischen Fraktionen zugestimmt. Einstimmig angenommen wurde ein Gesetz zum Thema Vollstreckung von Fahrverboten innerhalb der EU. Damit wird ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs umgesetzt und legt fest, dass Fahrverbote zukünftig im sogenannten Fahreignungsregister der EU eingetragen werden sollen, sodass die dann auch in allen anderen EU-Ländern den Behörden zur Verfügung stehen, die ein Fahrverbot dort einsehen und durchsetzen können. Und zu guter Letzt haben wir noch die Umsetzung einer Richtlinie, die sich mit der Abwicklung von Banken beschäftigt, zum Beispiel im Rahmen einer Insolvenz oder einer Auflösung. Da hat es eine Änderung in puncto Mindestanforderungen an Eigenmittel gegeben, die hier in deutsches Recht umgesetzt werden soll. Auch hier keine Debatte, keine großen Einwände. Alle demokratischen Fraktionen stimmten mit Ja. Abgesetzt wurde die Abstimmung über eine Änderung des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb. Das fand ich schade, denn das war ganz interessant, aber das machen wir dann wohl in der nächsten Folge.
Was war sonst noch?
In dieser Woche wurden nur 3 Gesetze in die Ausschüsse überwiesen, deswegen ohne Musik. Überwiesen wurde die Neuregelung des Rechtsrahmens für intelligente Verkehrssysteme, ein Gesetz über den Informationsaustausch zwischen den Strafverfolgungsbehörden der EU und die Umsetzung eines Urteils des Verfassungsgerichts zur Vaterschaftsanfechtung. Und wir hatten auch schon wieder keine Immunitätsaufhebung. Also wenn das so weitergeht, muss ich hier bald Katharinas Korruptionsgeschichten als Rubrik einführen. Aber das hat ja nichts mit dem Bundestag zu tun. Kann ich auch nicht machen. Na gut. Dann sind wir am Schluss unserer Tagesordnung und wir kommen zum Ausblick auf die nächste Sitzungswoche. Das ist die letzte Sitzungswoche in diesem Jahr, startet am 17. Dezember und hält bisher noch erstaunlich wenig Abstimmung bereit. Da habe ich für die letzte Dezemberwoche mehr erwartet. Aber wir wissen, das kann sich jederzeit noch ändern. Abgestimmt wird unter anderem über das Standortfördergesetz, 2 Gesetzentwürfe aus dem Landwirtschaftsministerium, die ich mir noch genauer anschauen muss, und eben schon erwähnt, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. In erster Lesung befasst sich der Bundestag unter anderem mit einer Änderung des Medizinalcannabisgesetzes und ganz wichtig, mit dem Bundespolizeigesetz, über das ich hier im August schon mal mit André Meister von netzpolitik.org gesprochen habe. Das schauen wir uns also auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Vorher gibt es nächste Woche aber noch eine Landtagsrevue. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, dann erzählt das allen, die ihr kennt. Lasst mir vielleicht eine nette Bewertung da, wo immer man so Podcasts bewerten kann. Oder wenn es euch möglich ist, diesen Podcast auch finanziell zu unterstützen, dann schaut doch mal unter parlamentsrevue.de/support oder in die Shownotes. Da stehen alle Unterstützungsmöglichkeiten. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon tun. Dank euch allen fürs Zuhören. Bis bald und seht ho.
Ich darf damit darauf hinweisen, dass wir am Schluss unserer Tagesordnung sind. Ich darf Ihnen und allen Beschäftigten, allen Bediensteten und auch den Zuschauern einen frohen und gesegneten zweiten Advent wünschen. Und ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages ein auf Mittwoch, den 17. Dezember 2025 um 14 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen.